Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 2.
Ja, nun gehen wir weiter und kommen zum zweiten Hauptteil des Propheten Sacharja, die Kapitel 9 bis 14. Aber 9, 10 und 11 bildet einen eigenen Block. Der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Wichtig, in diesen Kapiteln findet man auch das zweite Kommen Jesu. Aber es wird hier ein ganz besonderer Blick auf das erste Kommen gerichtet. In den Kapiteln 12 bis 14 werden wir aber auch das erste Kommen Jesu finden. Aber der Akzent ist dort auf das zweite Kommen in Herrlichkeit gerichtet. Nur, dass wir uns richtig verstehen. 9 Vers 1. Das ist zuerst Prosa als Einleitung. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen, er geht über das Land Chadrach und Damaskus ist sein Ruheort, denn der Ewige hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels und auch auf Hamat, das daran angrenzt, auf Tyrus und Sidon, weil sie sehr viel Weisheit haben. Nun kommt das Wort Gottes über heidnische Völker hier. Das Land Chadrach, Damaskus, Hamat, Tyrus und Sidon. Der Ausdruck Ausspruch des Wortes, ich habe in der Fußnote erklärt, Ausspruch bedeutet auf Hebräisch zugleich Last. Eine Doppelbedeutung drin. Also es ist ein Ausspruch Gottes, wenn er an den Menschen ergeht, kommt er wie eine schwere Last auf den Menschen. Es geht hier um eine Gerichtsbotschaft. Das Land Chadrach entspricht dem Land Hattarika. Das ist eine Stadt und eine Landschaft im heutigen Syrien. Und dann südlich davon liegt Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Und wir haben auch in Vers 2 Hamat. Hamat ist auch ein Ort, eine Stadt und ein Land im eher südlichen Bereich von Syrien. Und dann kommt Tyrus und Sidon. Das sind die zwei wichtigen Küstenstädte im Libanon. Also man kann sagen, hier wird das Gebiet von Syrien und Libanon wird ins Visier der Prophetie gebracht. Tyrus war ja, da muss man sich ganz klar vor Augen haben, das war im ersten Jahrtausend vor Christus, und Sacharja lebt in der Zeit, war das New York von damals. Das war das Zentrum des Welthandels. Was die für ein Geschäft auf die Beine gestellt haben. Und zwar, weil sie so geschickte Schiffsbauer waren. Die alten Libanesen, die Phönizier, wie man sie auch nennt. Die haben also eben in aller Welt haben die Kolonien gegründet und haben, man kann sagen, den ganzen Welthandel haben die kontrolliert. Und dadurch sind sie unwahrscheinlich reich geworden und sie waren sehr stolz auf ihre Weisheit. Was für eine Weisheit? So wie in den Sprüchen von Salomo? Nein, ökonomische Weisheit. Die wussten, was man genau machen muss, damit die Kasse klimpert. Ja? Und sie waren sehr, sehr selbstbewusst über ihr großes Wissen bezüglich Wirtschaft. Das haben die Libanesen bis heute nicht verloren. Und Libanesen sind auch stolz zu wissen, wir sind Nachkommen von diesen alten Phöniziern. Das haben wir auch gesehen. Die haben 18 Jahre lang Bürgerkrieg gehabt. Aber kaum ist es vorbei, der beginnt wieder ein Geschäft, dort, und das geht wieder auf. Ist unglaublich. Andere, wenn nach Jahren des Krieges bleibt alles am Boden. Aber die sind einfach geschickt, die wissen, kleines Business und schon läuft das wieder, ja? Das ist eben Tyrus und Sidon. Vers 3. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Es war ja so, Nebukadnezar hat ja nicht nur Jerusalem erobert. Er hat ja den ganzen Nahen Osten nach und nach erobert. Aber bevor er noch nach Ägypten ging, mit seiner Armee, hat er eben den Libanon erobert und speziell Tyrus, die Stadt wollte er haben. Er hat 13 Jahre lang die Stadt belagert. Also ein unglaublicher Aufwand. Also, was das kostet, ja? Eine Armee, eine Stadt so lange belagern. Und die Libanesen in Tyrus, die waren so schlau. Die haben ihren ganzen Reichtum auf Schiffe gepackt und sind rüber auf eine vorgelagerte Insel und haben Neu-Tyrus aufgebaut. Nebukadnezar hat ganz Tyrus zusammengeschlagen, aber er hat dafür keinen Kriegslohn bekommen. Ich meine, wenn die Amerikaner zum Beispiel in den Irak hineingehen, dann hoffen sie, dass die Unkosten wieder herausgeholt werden durch Öl und so weiter. Ja klar, also das ist quasi die Bezahlung für die Arbeit, was daraus kommt. Und im Propheten Hesekiel wird das beschrieben, wie Nebukadnezar eben 13 Jahre lang gearbeitet hat für keinen Lohn. Und dann ist er weitergegangen nach Ägypten und Gott sagt, du wirst Ägypten als Lohn bekommen, weil du in Tyrus nichts bekommen hast. Ja, aber später, nach Sacharja, kam Alexander der Große. 20-jähriger Mann aus Griechenland und der hat das vererbt bekommen durch Überlieferung. 150 Jahre früher haben ja die Perser, die zur Zeit von Sacharja, war das die Weltmacht. Ja? Sacharja haben wir gelesen, hat ja unter dem Perserkönig Darius im 4. Jahr hat er diese Kapitel geschrieben. Ja, also die Perser, die haben einen verheerenden Krieg geführt gegen die Griechen und das hat tiefe Wunden hinterlassen. Und 150 Jahre später kommt Alexander mit 10.000 Soldaten, um einen Rachefeldzug gegen Persien zu führen. Und er hat innerhalb von 13 Jahren alles erobert. Den ganzen Nahen Osten, der persisch war, bis nach Indien. Alles erobert. Sagenhaft. Und der ist dann auch nach Tyrus gekommen. Er hatte keine Flotte wie die Phönizier, aber er hatte eine gute Genietruppe. Die haben all die Ruinen von Alt-Tyrus ins Meer geworfen. Und die haben da einen Damm gebaut, etwa einen Kilometer lang, bis rüber auf die Insel von Neu-Tyrus. Und dann haben die mit so 30 Meter hohen Kampftürmen, sind die rüber über den Damm und haben Tyrus im Meer vollkommen zerschlagen, vernichtet. Und darauf geht diese Prophetie hier. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Aber Alexander, Entschuldigung, meine Frau hat mir gesagt, ich soll ihn nicht Alex nennen. Alexander ging weiter zum Gazastreifen. Es gibt auch eine Überlieferung, wie er die Hauptstadt ganz lange, 5 Monate lang belagert hat und schließlich eingenommen hat. Darauf geht nun das Weitere. Sehen wird es Aschkelon und sich fürchten. auch Gaza und es soll sehr zittern. Also die hören wegen Tyros und das war tatsächlich vorher. Und Alexander ging dann eben weiter nach Ägypten, aber zuerst noch durch den Gazastreifen und sich fürchten. Und Gaza, auch Gaza und es soll sehr zittern. Und Ekron, getäuscht ist seine Hoffnung. Und vertilgt wird der König aus Gaza und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Und ein Bastard wird wohnen in Aschdod, also ein Mischvolk, ein Volk, das sich vermischt. Und so gibt es heute nicht mehr die Philister als ein reines Volk, ja? Die haben sich mit anderen Völkern vermischt. Ein Bastard wird wohnen in Aschdod und ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. Und ich werde sein Blut aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Also Gott sagt über die Philister dort im Gazastreifen und darum herum, da wird das Gericht kommen. Aber schließlich hat Gott auch mit diesem Volk etwas vor. Er wird dort auch für die Endzeit einen Überrest herausholen. Man kann das nachlesen, in Zephania 2 wird für die Endzeit gesagt, wie Gott diesen Streifen, Landstrich am Meer, wie er den vernichten wird. Und auch am Schluss von Hesekiel 25 wird dieser Landstrich ganz vernichtet werden. Aber hier wird erklärt, es wird doch einen Überrest geben, der umkehren wird. Aber Gott wird dann sein Blut aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Das heißt also, das ist ein Volk dort, das liebt es zu morden und zu reißen und Blut an seinen Zähnen zu haben. Gräuel zwischen seinen Zähnen. Aber Gott wird das alles wegtun und wird Menschen aus diesem Volk erneuern und die werden übrig bleiben für unseren Gott. Und die werden sogar im Land Israel eine besondere Stellung bekommen. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda. Also wie ein Stammesfürst aus Israel wird er im Land Israel einen Platz bekommen. Mit anderen Worten, Gott hat hier eine Verheißung für einen palästinensischen Überrest. Es wird einen Überrest geben. Trotz diesen verheerenden Verwüstungen, die kommen werden. Und Ekron wie der Jebusiter. Ja, die Jebusiter, die wohnten ja zum Beispiel auch in der Stadt Jerusalem. Und wir sehen, als das Volk Israel eben unter David Jerusalem erobert hatte, da waren die Jebusiter in Jerusalem. Sie hatten also während Jahrhunderten hatten sie quasi wie eine Enklave in Israel, sogar in Jerusalem. Und Gott sagt also, Gott wird Ekron übrig lassen wie der Jebusiter, der so quasi ein Enklavendasein im Land Israel gekannt hat. Und an dieser Stelle möchte ich auch verweisen auf eine ganz schöne Passage in Hesekiel 47. Da wird das Land Israel im tausendjährigen Reich verteilt unter den israelitischen Stämmen. Die Grenzen werden genau angegeben in Hesekiel 47, 13 und folgende, bis Kapitel 48. Aber jetzt schauen wir mal, was da steht in Vers 47, 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen, euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, daselbst sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, der Ewige. Also Gott sagt, Fremdstämmige, die nicht zum Volk Israel gehören, aber in diesem Land gewohnt haben, Kinder gezeugt haben, die sollen dort bleiben. Und zwar in welchem Stammesgebiet, wo sie auch sind. Und die sollen quasi einen Platz bekommen wie Eingeborene aus Israel. Ganz eindrücklich. Man muss einfach alles aus der Bibel sehen. Man sieht einerseits das schreckliche Gericht über den Gazastreifen, aber auch Gottes Werk unter den Palästinensern, dass da auch, aber nur ein Überrest gerettet werden wird. Genauso wie wir sehen werden, auch aus dem Volk Israel wird nur ein Überrest gerettet. Aber darauf kommen wir ausführlich noch zu sprechen. Jetzt gehe ich weiter zu Vers 8. Gott sagt, und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden, und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen. Wir haben gesehen, ab Vers 7 wird gedanklich, geht der Prophet in die Endzeit. Ja, wie schließlich auch aus den Philistern im Gebiet von Gaza ein Überrest entstehen wird. Und das ist auch die Zeit, wo Gott sich einsetzen wird für seinen Tempel gegen ein Heer. Interessant, dass der hier steht für mein Haus. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Aber wir kommen später noch mehr auf dieses Thema zu sprechen. Und Gott verspricht hier also, es wird eine Zeit kommen für Israel, wo schließlich kein Bedränger mehr über sie herziehen wird. Gott schaut sein Volk an und will sich für dieses Volk einsetzen. Ja, wie wird er sich dafür einsetzen? Ganz einfach, indem er eben den Erlöser schickt. Und jetzt kommt Vers 9. Frohlocke sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und mit Rettung. Mit Rettung begabt ist er, demütig ist er und auf einem Esel reitend und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Ja, Jahrhunderte nach Sacharja hat sich das erfüllt mit Tyrus, Gaza, Aschkelon und so weiter, wie wir gesehen haben. Und man muss noch ein bisschen warten. Und dann kam der Herr Jesus auf einem Esel vom Ölberg her am Palmsonntag und ritt nach Jerusalem ein. Die Volksmassen haben ihn begrüßt als König Messias. Aber die weiteren Tage zeigten, das war nur eine äußerliche Aufnahme. Vor Pilatus, angestachelt durch die Führer, schrie die Volksmenge, hinweg, hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Aber Gott hat ihnen den König angeboten. Und dieser König hat 3 Jahre gepredigt und gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße. Aber die Masse hat nicht Buße getan. Und darum konnte er das Reich nicht aufrichten. Das Reich musste verschoben werden. Und jetzt wird beschrieben, wie es dann aber einmal erfüllt wird, dass wirklich Frieden entsteht für Israel, durch viel Not hindurch. Vers 10. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden der Kriegsbogen. Und er wird Frieden reden den Nationen. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Dieser Mann, der auf dem Esel nach Jerusalem einritt, das ist der Mann, der regieren wird über die ganze Welt und der den Krieg auf der Welt beenden wird. So dass alles Kriegsmaterial wird weggetan werden. Er wird Frieden reden zu allen Völkern und wird herrschen von einem Ozean bis zum anderen Ozean. Vom Strom, vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Übrigens, wo ist das Ende der Erde? Ja, manchmal denkt man, das ist irgendwie eigenartig, aber es ist überhaupt nicht eigenartig. Wenn wir eine Weltkarte vor uns haben, wissen wir genau, wo die Welt aufhört. Ja, also so links oben bei Alaska und links unten bei Südamerika, ganz unten. Und dann rechts unten hört es so auf bei Australien und dann rechts oben, so mit dem Ende von Russland. Ja? Dort ist man am Ende der Welt. Natürlich kann man sagen, ja, das ist natürlich wieder so Europa konzentriert. Was ist da in der Mitte auf der Weltkarte? Europa! Das ist auch nicht ganz die Weltsicht der Bibel. In Ezekiel 38 wird Jerusalem genannt, der Nabel der Erde. Ja, aber wenn man so die Weltkarte vor sich hat, da dieser Punkt, dieser Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, ist ja nicht so ganz weit weg vom Zentrum der Weltkarte. Für Gott ist das Zentrum. Ja? Und wenn er sagt, dass er die Juden zerstreuen wird, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, in 5. Mose 28, Vers 64, dann heißt das eben, die kommen bis nach Nordamerika, die kommen bis nach Südamerika, die kommen bis nach Australien, die kommen bis nach Südafrika, die kommen bis nach China und Russland. Und so ist es auch geschehen. Die Juden sind so wirklich bis ans Ende der Erde zerstreut worden. Und wenn der Herr Jesus dann einmal in Jerusalem regieren wird, von Meer zu Meer, vom Strom bis zu den Enden der Erde, das heißt, er wird regieren bis Südamerika, bis Australien, bis Alaska und bis China und Russland und Japan. Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. An wen spricht Gott hier? Er spricht zu seinem Volk. Ja, in Vers 9 hat er die Tochter Zion aufgerufen, sie soll frohlocken. Und jetzt, Vers 11, spricht er zu den Gläubigen aus dem jüdischen Volk nach der Entrückung. Sie sollen zurückkehren zur Festung. Sie sind Gefangene, die gefangen sind und genau wissen, wir haben eine Hoffnung, dass wir wieder frei werden. Was ist damit gemeint? Nun, wir werden das im Weiteren alles klarer sehen, aber ich sage es mal einfach, was die Auflösung ist. In Matthäus 24 kündigte Herr Jesus ja die große Drangsalszeit an. Also die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte von 3,5 Jahren, kurz vor seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und da spricht er zu den jüdischen Gläubigen und sagt, dass die, die in Judäa sind, noch bevor die Drangsal beginnt, die sollen auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird die Drangsal losgehen. Also, diese 144.000, also Offenbarung 7, die sich bekehren werden im Land Israel nach der Entrückung der Gemeinde, die wissen, sobald der Antichrist diesen Gräuel, ein Götzenbild, das sprechen kann, auf dem Tempelplatz aufstellen wird, davon spricht der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15, dann müssen sie auf die Berge fliehen. Also sobald der Antichrist den Tempelplatz entweihen wird durch ein Götzenbild, dann wissen sie, jetzt kommt's. Und jetzt fliehen wir auf die Berge. Die Berge sind hauptsächlich im heutigen Westjordanland. Da werden sie hinfliehen. Und Jesaja 16 ruft Moab auf, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Ich lese Jesaja 16. Ja, ich lese Vers 3. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Mache der Nacht gleich deinen Schatten. Am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Denn der Bedrücker hat ein Ende, die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Vers 5 wird der Thron Davids erwähnt, auf dem der Herr Jesus sitzen wird als König des Friedens, wenn er wiederkommt. Aber gerade vorher in den Versen wird Moab aufgerufen, es soll die Flüchtlinge Gottes aufnehmen. Moab ist das Gebiet von Mitteljordanien. Und da wird dieser Überrest, wenn er auf die Berge flieht, ins Westjordanland, dann hinübergehen nach Jordanien und wird dort von Moabitern Zuflucht bekommen. Und dann geht die große Drangsal los, die beginnt damit nach Daniel 11, Vers 40, der König des Nordens, Syrien, wird mit seinen Verbündeten das ganze Land überrennen und verwüsten. Aber der Überrest geht ins Ausland nach Moab. Und dort wird dieser Überrest von Gott während 3,5 Jahren versorgt werden, ernährt werden. Das wird ausführlich beschrieben in Offenbarung 12, wo dieser Überrest verglichen wird mit einer Frau, die den Messias geboren hat. Das ist das Volk Israel, das jüdische Volk. Und diese Frau muss dann in die Wüste fliehen und wird dort bewahrt von Gott während 3,5 Jahren. Also dieser Überrest muss fliehen ins Ausland, um so vor der Katastrophe im Land Israel verschont zu werden. Aber die werden wissen, wir sind da nur quasi für eine kurze Zeit wie Gefangene im Ausland, aber wir werden dann wieder zurückkehren. Denn bald wird der Messias kommen und er wird uns aus der Not heraus retten. In Lukas 21 hat der Herr Jesus auch gesagt, wenn man Jerusalem umzingelt sieht von Armeelagern, dann soll man auf die Berge fliehen. Aber das ist nicht das Gleiche in Lukas 21 wie in Matthäus 24. In Matthäus 24 steht, wenn ein Gräuelbild auf dem Tempelplatz aufgestellt ist, am heiligen Ort, dann soll man auf die Berge fliehen. Und in Lukas steht, wenn Armeelager um Jerusalem aufgestellt sind, dann soll man fliehen. Lukas bezieht sich auf die Zeit vom Jahr 70. Es war nämlich so, im Jahr 68 haben die Römer Jerusalem mit Armeelagern umzingelt. Aber dann wurde plötzlich der Krieg gestoppt, weil der Kaiser in Rom Selbstmord gemacht hatte. Und dann konnten alle Juden aus Jerusalem und aus Judäa auf die Berge fliehen, im Westjordanland, und dann gingen sie hinüber nach Pella, ins heutige Jordanien. Und dort wurden sie von König Agrippa aufgenommen und die haben den ganzen Krieg vom Jahr 70, als Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde und mehr als 1 Million umkam, haben die überlebt. Das hat sich bereits erfüllt, Lukas 21. Aber das, was in Matthäus 24 steht, das hat sich noch nicht erfüllt. Man muss also sehen, die Ähnlichkeit, aber auch die Unterschiede beim Lesen. Ganz wichtig. Und noch ein Unterschied. In Lukas 21 steht, die in Jerusalem sind und die in Judäa sind, sollen auf die Berge fliehen. In Matthäus 24 steht, nur die in Judäa sind. Und wir werden im Weiteren heute sehen, Zacharia, in Jerusalem wird ein Überrest zurückbleiben. Nur die in der Landschaft, die werden fliehen ins Ausland. Und jetzt spricht Gott eben zu ihnen, auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Also ihr Gefängnis wird verglichen mit einer Zisterne ohne Wasser, die als Gefängnis dient. Und warum werden sie entlassen? Wegen des Blutes deines Bundes. Das ist der neue Bund, den der Herr Jesus gestiftet hat, durch sein Blut. Als er beim Abendmahl erklärt hat, das ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Und aufgrund des Werkes des Herrn Jesus wird einmal dieser gläubige Überrest gerettet werden. Und Gott sagt, wegen diesem Blutbund werde ich euch befreien. Vers 12, kehrt zur Festung zurück. Sie sollen zurückkehren nach Jerusalem. Ganz am Schluss der großen Drangsal werden die, wird dieser Überrest, dieser 144.000 zurückkehren und die werden in die Kämpfe um Jerusalem eingreifen. Also die können den Feinden dann in den Rücken fallen. Die kommen von Jordanien hier rüber. Und Gott sagt in Vers 12, auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Man muss für sich nachlesen, Jesaja 61, Vers 7, da sagt Gott zu Israel, all das Traurige, was ihr erlebt habt, ich werde euch alles doppelt erstatten. Im tausendjährigen Friedensreich. Also so macht Gott Mut. Ihr müsst durch viel Not, aber am Schluss werde ich euch alles doppelt zurückgeben. Übrigens, wie bei Hiob. Schluss hat Hiob alles doppelt zurückbekommen, nachdem er durch all diese Nöte hindurchgegangen ist. Und so ist Hiob effektiv ein Bild auch des Volkes Israel, dass du so viele Nöte hindurchgehen musst, aber am Schluss heißt es, Gott wendete die Gefangenschaft Hiobs, gab ihm alles doppelt zurück. Vers 13, denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Also Juda wird verglichen mit einem Pfeilbogen und der Pfeil drin ist Ephraim. Ephraim steht immer als wichtigster Stamm für die 10 Stämme. Also auch da wird wieder das ganze Volk gesehen und wir müssen wieder wissen, unter denen, die heute Juden heißen, finden wir Blut aus allen 12 Stämmen. Ja, weil zur Zeit Jesu waren alle 12 Stämme im Land. Und natürlich sind im Jahr 70 die Geschlechtsregister verbrannt worden durch die Römer. Und seither haben die kreuz und quer geheiratet. Aber es ist Blut aus allen 12 Stämmen da. Oder man kann sagen, DNA aus allen 12 Stämmen. Und so sagt Gott also, wird er dieses Volk brauchen bei den Kämpfen. Ich wecke deine Söhne auf, Zion, gegen deine Söhne Griechenland und mache dich wie das Schwert eines Helden. Hier sehen wir, Griechenland wird erwähnt, eine Macht aus Europa. An anderen Stellen in der Offenbarung sehen wir, das Römische Reich wird wieder erstehen und das Römische Reich wird dann auch in die Kämpfe im Nahen Osten verwickelt werden. Und da werden jetzt speziell, wird Griechenland, das eben auch zur EU gehört, erwähnt. Vers 14. Und der Ewige wird über ihnen erscheinen. Und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und der Herr, der Ewige, wird ins Schofarhorn stoßen. Und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens. Jetzt plötzlich kommt Jesus Christus zurück. Also die kommen zurück aus Jordanien. Wir werden noch später sehen, während Jerusalem in höchster Not ist, durch die Besatzungsmacht aus Syrien, da werden sie in die Kämpfe eingreifen, aber Gott wird über ihnen erscheinen, der Jesus, mit dem Schofarhorn. Und dann Vers 15, der Ewige der Heerscharen wird einen Schutz über sie halten. Die brauchen keine Luftwaffe, ja? Der Herr wird sie von oben schützen. Und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Sie werden trinken, lärmen wie vom Wein. Und voll werden wie die Opferschale. Die Opferschale ist voll Blut, der Schlachtopfer. Und die Menschen, die da umkommen werden, in ihrer eigenen Sünde, die werden verglichen mit Opfern. Der Mensch, der nicht das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nimmt, wird schließlich im Gericht Gottes selber zum Opfer. Wie die Ecken des Altars, wo man das Blut hinsprengt. Jetzt werden die Feinde, werden da genannt, Schleudersteine, die gegen sie kämpfen. Und das wird ein Gegensatz sein zu einem Namen, den die gläubigen Juden bekommen. Sie heißt in Vers 16 Kronensteine. Ja, lesen wir Vers 16. Und retten wird sie der Ewige, ihr Gott, zu jener Zeit. Sein Volk wie das Kleinvieh, denn Kronensteine sind sie. Funkelnd auf seinem Land. Also, hier wird gesagt, dass Gott sein Volk rettet wie das Kleinvieh. Also, das Bild ist dieses: zum Beispiel ein Löwe oder ein Bär geht auf die Schafe, die Schafherde los. Und der Hirt kämpft und tötet den Löwen. So rettet er die Schafherde. Und so wird Gott eben sein Volk retten wie ein Hirte, der seine angegriffene Herde verteidigt. Und jetzt wird gesagt von diesen gläubigen Juden, denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf seinem Land. Also Gott sieht die Feinde als Schleudersteine und sein Volk sieht er als Kronensteine auf seinem Volk. Das wäre mal eine ganz neue Sicht für die UNO. Also die Siedler zu sehen als Kronensteine auf dem Land, ja? Die Außenposten als Kronensteine, das wäre mal eine ganz andere Sicht. Aber Gott wird seinen Überrest eben so sehen in der Zukunft, funkelnd auf seinem Land. Wichtig, sein Land, es ist Gottes Land. Vers 17, denn wie groß ist seine Vortrefflichkeit und wie groß seine Schönheit. Das bezieht sich eben auf sein Volk. Ja, das ist eben dieser Überrest, der umkehren wird nach der Entrückung. Und Gott wird diesen Überrest sehen als ein schönes Volk. Diese 144.000 werden beschrieben in Offenbarung 14, ich möchte das lesen. Dann sieht man, was die für ein Glaubensleben führen werden. Und da können wir ganz viel davon praktisch lernen. Weil die werden durch so schwierige Zeiten hindurchgehen und trotzdem bleiben sie dem Herrn so treu. Offenbarung 14 ist eine Vision, wo dieser Überrest aus Israel, diese 144.000, zurückgekehrt aus dem Ausland, zu sehen sind auf dem Tempelberg Jerusalem. Und der Herr Jesus ist zurück, das Lamm Gottes. Und ich sah, Vers 1, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Der Herr Jesus auf dem Tempelberg. Und mit ihm 144.000, welche seinen Namen, das ist der Name Jesus, und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und dann lese ich Vers 3, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Denn diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Also Jungfrauen, Parthenos, das Wort wird gebraucht für Unberührte, ob Mann oder Frau. Ja? Also darum müsste man hier besser übersetzen, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Unberührte. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Also wenn das mal auf dem Grabstein stehen könnte von uns. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Das ist gewaltig. Wohin irgend es geht. Ja, Jesus hat zu Petrus gesagt, und dass er geführt werden wird, wohin er nicht will. Aber er ist ihm gefolgt. Johannes 21, Petrus, der dann auch gekreuzigt wurde. Aber der Herr hat ihn geführt, er ging dorthin, wo der Herr ihn geführt hat. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und weiter wird gesagt, die sind Erstlinge für Gott. Erstlingsfrüchte waren in Israel immer die Früchte, die man auf seinem Grundstück, als sie heranreiften, mit einer Art Schnur hat man die umbunden und hat gesagt, das sind Erstlingsfrüchte. Und all diese Früchte, die man so gekennzeichnet hat, die durfte man nicht essen selber, sondern sobald sie ausgereift waren, hat man die zuerst gepflückt und in einen Korb nach Jerusalem gebracht, als Erstlingsfrüchte. Und erst wenn diese Erstlingsernte eingegangen war, durfte man die weiteren Früchte ernten. Also Erstlingsfrucht heißt, es kommen noch mehr. Aber das ist der Anfang. Es werden sich nicht nur 144.000 bekehren, sondern es kommt noch viel mehr dazu, wie wir sehen werden. Schließlich ein Drittel aller Juden im Land wird sich bekehren. Ja, aber das nach der Pause. Wir sind stehen geblieben in Kapitel 9, am Schluss. Wir haben den Überrest gesehen in seiner Schönheit, von dem eben Offenbarung 14 sagt, dass sie dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Denn wie groß ist seine Vortrefflichkeit und wie groß seine Schönheit. Und dann sprechen die weiteren Zeilen über die Nachkommenschaft dieses Überrestes, der dann im Land aufwachsen wird. Das Korn lässt Jünglinge und der Most Jungfrauen hervorsprossen. Kapitel 10, er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens. Der Ewige macht Blitzstrahlen und Regenguss, wird er ihnen geben, einem jeden Kraut auf dem Feld. Wir müssen daran denken, in Offenbarung 11 wird gesprochen über die 3,5 Jahre der Drangsal, und da wird gesprochen über die 2 Propheten in Jerusalem, die während der Drangsal in Jerusalem weissagen werden. Und diese beiden Propheten gehören eben zu dem Überrest, der in Jerusalem zurückbleiben wird, während der Überrest auf dem Land ins Ausland nach Moab flieht. Und von diesen 2 Propheten, diesen 2 Zeugen, Offenbarung 11, steht, dass sie während der ganzen Zeit ihrer Weissagung den Himmel verschließen werden, dass kein Regen falle. Offenbarung 11, Verse 3 und 6. Das heißt also, während der ganzen Drangsalszeit wird Hungersnot entstehen in Israel. Und es kommt kein Regen mehr. Und nach der Drangsal kommt der Regen wieder, wie wir das übrigens vor einiger Zeit, als wir Joel durchgenommen haben, in Joel 2 ganz schön beschrieben gefunden haben. Und jetzt hier, darauf nimmt das Bezug. Er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens. Was ist der Spätregen? Ich habe das in der Fußnote erklärt. Die Regenzeit in Israel umfasst das Winterhalbjahr von Oktober bis April. Der Anfang dieser Periode heißt die Zeit des Frühregens, das Ende die Zeit des Spätregens. Also, in dieser Zeit, Frühjahr, soll dann der Regen wieder kommen, am Ende der Drangsalszeit. Vers 2, denn die Hausgötzen redeten Trug und die Wahrsager schauten Lüge und die Träume der Träume der Leere redeten sie. Sie trösteten mit Hauch. Da wird jetzt wieder verwiesen auf all die Falschprophetie und all den Aberglauben in der Vergangenheit. Darum sind sie weggezogen wie Kleinvieh. Sie werden unterdrückt, denn kein Hirte ist da. Gegen die Hirten ist entbrannt mein Zorn, und die Böcke werde ich heimsuchen. Denn der Ewige der Heerscharen wird sich annehmen seiner Herde des Hauses Juda. Also Gott ist erzürnt gegen all die falschen, schlimmen Volksführer, die das Volk in der Vergangenheit eben in die Irre geführt haben. Denken wir an die Führer, was sie getan haben zur Zeit des Herrn, wie sie die Masse völlig in die falsche Richtung getrieben haben, um den Messias abzulehnen. Aber nicht nur dort. Aber hier wird gesagt, dass Gott eben all diese Volksführer zur Verantwortung ziehen wird. Und er wird sich seines Volkes annehmen. Denn der Ewige der Heerscharen wird sich annehmen seiner Herde, des Hauses Juda. Und sie machen wie ein Prachtross im Krieg. So wird der Überrest eben kämpfen, wie wir schon gesehen haben. Am Ende der Drangsalszeit, Gott macht ihn zu einem Prachtross. Merken wir den Gegensatz hier vom Prachtross zu dem Esel in Sacharja 9,9. Der Esel war nicht das typische Tier für den Kampf, aber das Prachtross. Und der Jesus ist beim ersten Mal gekommen auf einem Esel, weil er kam, um Israel das Reich anzubieten. Er kam nicht als der Richter der Welt, aber so wurde er verworfen. Und wenn er wiederkommt, wird er selber auch auf einem Pferd kommen. Offenbarung 19,11. Auf einem weißen Pferd wird er kommen als der Richter der Welt. Das ist der Kontrast. Das erste Mal auf dem Esel, das zweite Mal auf dem Kampfross. Und auch sein Volk wird eben sein wie ein Prachtross im Krieg. Die Juden, das Haus Juda. Vers 4. Von ihm, das ist aus dem Haus Juda, kommt der Eckstein. Von ihm der Pflock. Von ihm der Kriegsbogen. Von ihm werden zusammen hervorkommen alle Bedränger. Und sie werden sein wie Helden, die zertreten den Straßendreck im Krieg. Also aus diesem Stamm Juda sollte der Eckstein kommen. Wer ist das? Das ist der Herr Jesus. In Epheser 2, Vers 20 wird er ausdrücklich genannt, der Eckstein. Und auch in Jesaja 28, 16 ist der Herr Jesus der Eckstein und wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Dann ein zweiter Name für den Messias, von ihm der Pflock. Das ist ein schönes Bild. Der Pflock, den man in die Erde schlägt, gibt Festigkeit, Fixation, oder? Und der Herr Jesus ist gewissermaßen dieser Pflock, dieser Punkt, wo man absolute Sicherheit und Fixation bekommen kann. So wie der Eckstein eben der Stein ist, den man zuerst auf den Grund baut und er gibt allen weiteren Mauerlinien die Richtung an. So richtet sich alles nach dem Herrn Jesus. Und er ist der Pflock, er ist der wirklich Festigkeit gibt. Wenn wir denken, wie man heute mehr und mehr feststellt, wie Gläubige verunsichert sind und alles wird so relativ. Früher kannte man das von der Welt her, von den Nichtchristen. Alles ist relativ, es gibt keine klaren, eindeutigen Aussagen und es gibt keine Wahrheit. Aber heute merkt man das mehr und mehr, auch unter Bibelgläubigen. Ja, der eine sieht so, der andere so, und man kann sowieso nicht recht wissen, was ist. Ja? Diese Verunsicherung, die kann überwunden werden, wenn wir eine enge Beziehung zu dem Herrn Jesus pflegen. Er ist eben der Pflock, der Sicherheit und Stabilität gibt.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja. Vortrag 2.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.